Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge seit sehr, sehr langer Zeit von diesem Podcast. Aber da ich mir heute völlig umsonst unter Homeoffice genommen habe, habe ich mir gedacht, okay, ich nutze die Zeit ein bisschen und ich werde mit euch ein bisschen über den Draw der Quali sprechen, mir die einzelnen Segmente rauspicken und so für mich, passend zum Gewinnspiel, was ich ja gestern gepostet habe, für mich mal dieses Gewinnspiel durchspielen und schauen, wen ich am Ende da stehen habe, wer sich für mich durchsetzt. Und nebenbei kriegt ihr natürlich die Analysen für die Männer-Matches der ersten Runde. Und ich würde sagen, wir starten doch direkt mal los. Normalerweise wäre das erste Match in diesem Segment Top Seed Quentin Alice gegen Aziz Dugas, aber dieses Match hat sich kurzfristig durch die Absage von Nadal verschoben, weil Alice ist in den Main Draw reingerutscht und Facundo Bagnis, der Argentinier, ist als Nachrücker in den Quali Draw reingerutscht. Und wie ihr euch vorstellen könnt, eigentlich war er für den Challenger in Buenos Aires diese Woche gemeldet, der hätte auf Sand stattgefunden. Dementsprechend ist natürlich die Vorbereitung von Bagnis wahrscheinlich eher auf Clay Court ausgerichtet gewesen und ich meine, ihr kennt alle den Argentinier. Typischer Grinder, südamerikanischer, auf Hardcore teilweise wirklich noch nie was gerissen, wird oftmals verhauen. Aber hat halt diesen Erfahrungsvorteil, den jetzt Dugas nicht unbedingt hat. Eigentlich wollte ich beide irgendwie opposen. Ich halte nicht viel von Dugas, hat halt einen guten Aufschlag und ist lefty, aber viel mehr ist da halt auch nicht hinter. Ja, und Bagnis ist natürlich auch ein Spieler, den man auf schnellen, fast Hardcourts eigentlich nicht anspielt, weil seine Spielweise mit viel Topspin und viel Grinder einfach nicht effektiv darauf ist. Aber da wir jetzt hier ein Duell von Lefty gegen Lefty haben und Dugas oftmals in der Vergangenheit schon von anderen Lefties halt auseinandergenommen wurde, weil sein einziger Vorteil damit weg ist, sehe ich halt keinen Value in seiner Favoritenquote. Und ich würde sagen, das ist ein Match, wovon man sich fernhalten sollte. Ich würde sagen, beide werden in diesem Segment nicht weiterkommen. Ich glaube es nicht. Da gibt es andere Leute, die da interessanter sind. Aber auf jeden Fall kann man den Sieger dieses Matches safe in der zweiten Runde dann opposen. Bei Ryan Peniston gegen Elias Emer habe ich auch sehr lange rumüberlegt. Es könnte so ein absolutes Shitfest werden mit unzähligen Breaks, unzähligen Swings, vielleicht auch drei Sätze, weil halt beide Spieler nicht dafür bekannt sind, unbedingt die Aufschlagstärksten zu sein, sondern eher über ihr Return-Game kommen. Peniston lebt halt von seinem Lefty-Vorteil und seinen Angles. Gegen eine gute Backhand hat er natürlich weniger Chancen. Ist halt ein typischer Challenger-Spieler. Emer hat vielleicht für Potenzial mehr nach oben, aber ja, sein Mental Game ist natürlich nicht auf dem höchsten Niveau, sonst wird er wahrscheinlich auch schon mal etwas höher in der Rangliste gestanden haben. Was mich bei Emer noch ein bisschen nervt, ist, dass er halt bis Anfang Dezember noch seine letztjährige Saison gezogen hat. Er war bis, ich glaube, zum 3.12. noch in Maya auf Sand auch aktiv. Wird danach safe erstmal ein paar Wochen Urlaub eingelegt haben. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es sein erstes Match jetzt in 2024, dass er eventuell rostig startet. Und Peniston ist natürlich schon ein bisschen vorbereitet, hat schon letzte Woche ein Match bestritten. Hier würde ich eventuell, wenn dann nur live ansteigen. Eigentlich halte ich von ihm mehr als von Peniston. Ihm hat auch viel mehr Erfahrung in Grand Slam Qualis, hat sich schon einige Male hier auch qualifiziert für die Australian Open über die Quali. Und aufgrund seiner Erfahrung würde ich sagen, sollte sich eigentlich der Schwede durchsetzen, aber wir spielen ihn nicht an, weil er halt ohne Vorbereitung startet. Und wir uns dieses Jahr überlegt haben, dass wir auch die Spieler eventuell opposen, die mit wenig Umstellungszeit und gerade erst frisch aus dem Urlaub starten. Im nächsten Match Blanchet gegen Ajdukovic. Hier könnte man auch wieder sagen, no bad match, weil Entschuldigung, weil beide Spieler eher auf Sandplatz zu Hause sind und auch wieder wahrscheinlich viele Breaks, viele Swings. Beide sind zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt in der Australian Open Quali dabei. Das heißt, Nervosität und Unerfahrenheit werden hier auch eine ganz große Rolle spielen. Ajdukovic ist normalerweise gar kein Spieler, der auf Hardcourt zurechtkommt, eigentlich auch ein echter Sandplatzexperte, hat mich aber enorm überrascht in Asien am Ende des Jahres, als er da sogar einen Challenger-Titel in Kobe gewonnen hat und einige sehr gute asiatische Hardcore-Spieler besiegt hat. Wobei man muss natürlich auch sagen, das Level in Asien ist jetzt nicht so hoch wie in Europa. Trotzdem hat er einen Challenger-Titel auf diesem Belag geholt. Das konnte Blanchet auch machen, obwohl er eigentlich auch eher mit seinem Game als kleiner, wuseliger Grinder auf Clay-Courts zu Hause ist, hat er in Malaga den Challenger auf Hardcore gewonnen und auch einige gute Leute geschlagen, unter anderem Bellucci im Finale. Also von daher, ich glaube, beide können sich gut anpassen. Ich könnte mir hier ein sehr enges Match vorstellen. Erste Runde wollten wir noch keine Over großartig picken, deswegen haben wir es in dem Fall gelassen. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass Blanchet gegen Djokovic über 3 Sätze geht und der Spieler mit der besseren Tagesform wird sich dann am Ende durchsetzen. Mein Gefühl würde, vielleicht Djokovic, weil er eine gute Form am Ende des Jahres hat, sagen. Blanchet wurde vom Maillot gekillt in Noumea. Von daher weiß ich nicht, ob seine Form unbedingt die beste ist. Ist auch, glaube ich, zum ersten Mal in seinem Leben in Australien unterwegs. Also es kann sein, dass er da halt so ein bisschen Mangel an Erfahrung hat. Ja, das letzte Match des Tages, Prismic gegen Navone, ist eigentlich eine relativ klare Sache. Prismic wird für meiner Meinung nach in den nächsten Jahren auf jeden Fall mindestens in den Top 30, Top 20 zu finden sein. Der Kroate ist unglaublich talentiert. Dahingegen Navone auf der anderen Seite typisch argentinischer Claycourter, der auch nur über Sandplatzturniere seinen Platz hier in der Quali sich erspielt hat, hat sich auch gar nicht vorbereitet großartig, hat nicht trainiert auf Hardcourt, hat keine Vorbereitungsevent gespielt. Also meiner Meinung nach ist das ein klarer Sieg für Prismic, aber bei der Quote, die er bekommen hat, gerade auch für so einen Youngster, für so einen 18-Jährigen, da tippt man auch kein 2-0 an, weil ein Satz ist auf schnellen Hardcourts immer mal weg. Könnte mir halt vorstellen, dass er auch so ein bisschen Inkonstanz noch zeigt, weil er einfach nicht auf diesem ganz hohen Top-Level durchgängig ist. Aber normalerweise sollte Prismic sich hier ganz klar durchsetzen. Wenn ich mich in diesem Quarter für einen entscheiden müsste, würde ich sagen, Prismic einfach aufgrund des Talents und der Klasse, weil durch die Absage von Alice ist da jetzt alles ganz weit offen. Vielleicht hat ihm mehr noch Außenseiterchancen, wenn er wieder seinen Quali-Goat rausholt. Aber ansonsten sehr offenes Segment, wo sich einige halt durchsetzen könnten. Das zweite Quali-Segment ist eigentlich auch relativ weit offen und wir kommen mit dem ersten australischen Youngster um die Ecke und zwar ist das Jeremy Jin, der gegen Flavio Cobolli ran muss. Wir haben ja schon öfters mal erwähnt, dass wir in solchen Turnieren immer gerne die jungen Locals anspielen, die einfach mit den Conditions vertraut sind, die seit Jahren hier trainieren, die am besten noch aufgewachsen sind auf den Courts, mit der Hitze klarkommen und einfach viel besser vorbereitet sind als die Spieler, die aus Europa anreisen. Und Jeremy Jin ist da ein schönes Beispiel, hat auch im letzten Jahr schon mit einer Quali-Wildcard überzeugt, indem er erst im ersten Satz gegen Sisu Bergs im Tiebreak verloren hat. Hat letzte Woche in Canberra den ersten Satz gegen Vavasuri gewonnen. Da sind wir ja direkt bei unserer Taktik, dass wir immer gerne im ersten Satz die Youngster anspielen, weil halt sehr wahrscheinlich ist, dass die im Laufe des Matches ein bisschen körperlich abbauen und dann einbrechen. Aber im ersten Satz werden die meistens loslegen wie die Feuerwehr. Was auch ein super guter Spot gegen Cobolli ist, dass der Italiener im United Cup gespielt hat, beziehungsweise nicht gespielt hat. Also er durfte für Italien nicht im Einzel antreten, im Doppel auch nicht. Von daher hat er keine wirkliche Spielpraxis gesammelt. Was natürlich dann der Vorteil für Gin ist, der einfach auch schon seit Tagen auf der Anlage trainiert, wie ich bei Instagram gesehen habe. Und von daher sind die plus 3,5 Spiele im ersten Satz für uns einfach eine super Wette. Mich würde auch nicht wundern, wenn Gin vielleicht Cobolli im ersten Satz sogar schlägt, Cobolli das Spiel dann drehen muss. Vielleicht auch mal eine super Wette, um live zu schauen, was da geht. Aber Jeremy Jin könnte hier auf jeden Fall mit seiner Riesenquote überraschen. Ich bin sehr gespannt, was er uns bietet. Im nächsten Match, total interessant, da treffen zwei gute Freunde aufeinander, Jan Schwinski und Benjamin Hassan. Dass die beiden mal in der Grand Slam-Quali gegeneinander antreten, hätten sie wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch nicht wirklich gedacht. Beide sich enorm gut entwickelt im letzten Jahr und auch völlig verdient jetzt hier dabei. Für uns ist es eigentlich als allererste Idee ein perfektes Overgame gewesen. Beide kennen sich durch unzählige direkte Duelle, sind befreundet, trainieren oft zusammen, haben schon tausendmal gegeneinander gespielt. Also eigentlich spricht hier alles für ein ja, über 22 oder über 22,5 Spiele-Match. Ich kann auch gar nicht sagen, wer sich hier durchsetzen wird, wer gewinnen wird, weil Hassan auch vor allen Dingen in den letzten Jahren einen enormen Sprung gemacht hat, auch auf Hardcourts. Von daher, ja, tippen wir natürlich Over. Eigentlich eher nicht so wirklich gerne an in der ersten Runde eines Turniers. Von daher haben wir es rausgelassen, nicht als offiziellen Pick gepostet, aber vielleicht poste ich ja noch als Free Pick oder so. Für uns ist es einfach ein enges Spiel. Beide sind aufschlagstark und ich bin sehr gespannt, wer sich hier durchsetzt. Rodriguez Taverna gegen Escoffier ist das dritte Match in diesem Segment. Tricky zu tippen, weil Taverna auf Sand aufgewachsen ist, auch zu Hause ist, hat auch gar keine Vorbereitung gespielt, kein einziges Hardcourt-Event bestritten. Hat eine schlechte Rückhand, kommt mit dieser flachen, abspringenden, schnellen Hardcourts, kommt er mit seiner Spielweise nicht wirklich klar. Hat halt, wenn seine Hardcourt-Ergebnisse auf ITF-Ebene eingefahren. Und normalerweise wäre Escoffier hier der klare Favorit. Was mich allerdings stört, ist, er musste in Brest beim Challenger im Oktober aufgeben, verletzt und hat danach nur noch Rotze gespielt. Also hat die französischen Meisterschaften gespielt, hat dagegen absolute Außenseiter verloren, keine gute Leistung gezeigt und hat auch kein einziges Vorbereitungsturnier gespielt, was mich ein bisschen stutzig macht. Mit seinem Ranking hätte er eigentlich irgendwo reinrutschen können, hat er aber nicht gemacht. Von daher, ja, er ist der Favorit. Ja, er sollte beim normalen Verlauf sich durchsetzen, aber ich weiß halt nicht, wie es mit seiner Fitness bestellt ist. Und ja, vor allen Dingen hat er auch Indoor immer die besseren Ergebnisse als Outdoor abgeliefert. Kommt mit Wind vielleicht nicht so wirklich klar. Ist der Favorit, aber ich würde es für die Quote nicht anspielen. Genau dasselbe mit Pellegrino gegen Pirosch. Pellegrino ist auch der typische Claycourter, der mega ungerne auf Hardcourt antritt. Seine Spielweise mit viel Topspin ist da überhaupt nicht gemacht für. Und er hat auch total schlechte, ja, schlechte Stats auf diesen Belegen. Und Piros ist ein kleiner Allrounder, leider immer wieder verletzt gewesen, sehr anfällig. Aber normalerweise kommt er auch auf Hardcourt klar. Ich finde die Favoritenquote von ihm hier gut gesetzt. Ich würde sie jetzt nicht einspielen, da ist kein großes Value vorhanden. Die Quote ist ein bisschen zu klein. Aber normalerweise sollte Piros sich hier halt durchsetzen, weil Pellegrino auch noch nicht mal sich die Mühe gemacht hat, sich auf Hardcourt vorzubereiten. Aber Pirosch hat mich hier zum Beispiel gegen Sachko in Hongkong auch nicht unbedingt überzeugt. Also könnte vielleicht auch ein Überraschungsmatch irgendwie werden. Wenn ich mich hier für einen entscheiden müsste, wer weiterkommt, würde ich vielleicht sogar sagen, dass Chuinski und Hassan echte Chancen haben. Also Kobolli ist natürlich ein harter Brocken, aber wie gesagt, ist nicht auf Hardcourt zu Hause. Ich könnte mir vorstellen, dass der Sieger vom Chuinski-Hassan-Match sich hier in diesem Segment einfach mal völlig überraschend für eine Australian Open qualifiziert. Let's see. Das dritte Segment könnte man so ein bisschen das große Surfboard-Fest nennen, weil erstaunlich viele Surfboards mit schlechtem Return Game sich hier drin befinden. Also von daher bin ich mal sehr, sehr gespannt, wer sich hier durchsetzen wird. Im ersten Match trifft Barrios Vera aus Chile auf Petschi Perricard aus Frankreich. Also Surf gegen Surf. Perricard ist ja der absolute Surfboard. Jeder kennt seine schlechte einhändige Rückhand, die natürlich auf den schnellen Courts in Melbourne exposed werden könnte vom richtigen Gegner. Von daher gehe ich mir davon aus, weil Barrios Vera auch keinen schlechten Surf hat, dass sich hier eigentlich ja ein relativ enges Match vorantreiben wird, was eventuell durch ein oder zwei Tiebreaks entschieden wird. Die Line ist leider bei 23,5, sonst hätten wir wahrscheinlich hier auch 22,5 sogar trotz unseres Over-Verbots in Runde 1 als offiziellen Pick angespielt. Aber ja, Perricard ist natürlich aufgrund seines Talents der Favorit, aber ich würde auch absolut nicht wundern, wenn sich hier Barrios Vera durchsetzen würde. Die Russen bei 22 Bet bieten, glaube ich, eine 1,6 auf über 0,5 Tiebreaks an, wer da unbedingt was spielen möchte. Aber für mich gibt es halt ein enges Match und ja, ein Tiebreak sollten wir auf jeden Fall sehen. Leider sind die Lines halt ziemlich schlecht. Auch ein Tiebreak im ersten Satz hat, glaube ich, nur knappe Dreierquote. Da sind die Quoten schon ganz gut gesetzt, was natürlich auch nicht verwunderlich ist bei einem Grand Slam. Dann im nächsten Spiel gibt es den nächsten Surfboard und zwar ist das Hüsler, der gegen Misolic spielt. Hüsler hat ein super gutes Turnier in Hongkong gespielt als in der Vorbereitung. Ist wahrscheinlich deswegen auch der Favorit gegen Misolic, der ja bekanntermaßen auf Hardcourts nicht dieselbe Leistung wie auf Sandplatz bringt. Misolic liebt eher Sandplatz auf Höhenlage, weil er auch einen guten Aufschlag hat. Und seine ebenfalls gute Rückhand könnte eventuell diesen Lefty-Vorteil von Hüsler ausgleichen. Deswegen bin ich mal gar nicht so wie die Bookies hinterher, dass Hüsler der klare Favorit ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Misolic da schon ordentlich Gegenwehr liefert. Und ja, eigentlich wäre auch wieder, wenn dann das über 22,5 hier die wahrscheinlichste Wettvariante. Hüsler natürlich aufgrund der zuletzt gezeigten Leistung der Favorit, aber ich sehe Misolic hier nicht abstinken und kann mir halt auch bei den beiden aufschlagstarken Spielern ein Over vorstellen. Grenier und Layal sind ebenfalls zwei aufschlagstarke Spieler, die im nächsten Match aufeinandertreffen. Allerdings haben wir uns hier für den jungen Aston entschieden, der für uns einer der Shooting Stars des nächsten Jahres werden könnte und sich auch auf ATP-Ebene festspielen könnte. Ist ein Lefty, erinnert in seinem ganzen Auftreten Äußeren irgendwie so ein bisschen an Schapowalow und trifft auf Grenier, der auf dem Papier noch ein super Challenger-Spieler ist, aber eigentlich seit Monaten schon gar keine Leistung mehr zeigt. Hat in der Vorbereitung gegen Bouzigue verloren. Das ist ein durchschnittlicher ITF-Spieler, tut mir leid, aber selbst auf ITF-Ebene gewinnt er keine Turniere und gegen den darf man nicht verlieren, ein Vorbereitungsmatch. Und wir haben uns natürlich gefreut, dass wir die 50-50-Odds da direkt mitnehmen konnten. Inzwischen ist die Quote auf Layal auch auf 1,5 runter. Und wir sind da sehr, sehr zufrieden, dass wir uns das Value gesichert haben. Für uns setzt sich der Este hier in diesem Matchup. Einfach aufgrund der zuletzt besser gezeigten Form und des höheren Upside-Potenzials. Also während Grenier mit den Jahren wahrscheinlich weiter abbauen wird, hat Layal noch ein paar Jahre vor sich, wo er immer besser werden kann, setzt sich hier der Este für uns auf jeden Fall durch. Im letzten Spiel ist der absolute Übersurfbot, und zwar ist das Maxim Cressy gegen Su aus Taiwan. Aber Cressy ist halt der Favorit, dem kann man trotzdem meiner Meinung nach aktuell nicht vertrauen. Meiner Meinung nach könnte er hier auch rausgehen. Kommt halt alles drauf an, wie er serviert. 10.000 Doppelfehler bringen einen halt nicht weiter. Klar hat er diese Spielweise, die halt auf einem sehr aggressiven First Serve und dann ans Netz vorrushen basiert. Aber wenn natürlich der zweite Aufschlag in jedem Match 20 Doppelfehler produziert, gibt man einfach zu viele Punkte her und lässt sich einfach zu leicht breaken. Dazu kommt noch eine absolut grauenhafte Tiebreak-Bilanz. Also in 2023 hat er nur 3 von 15 Tiebreaks gewonnen, was natürlich für einen Spieler, der sich auf Tiebreaks verlässt, weil er so returnschwach ist, ja, ein Todesurteil eigentlich ist. Wer keine Tiebreaks gewinnt mit seiner Spielanlage, wird auch keine Matches gewinnen. Von daher Match, um das ich einen ganz großen Abstand halten werde. Und ich könnte mir auch vorstellen, obwohl Cressy hier von vielen der Pick im Gewinnspiel auch ist, könnte ich mir vorstellen, dass der junge Layal sich hier eventuell durchsetzt. Oder wenn, dann Hüßler. Also die beiden sehe ich hier mit ihrem Lefty-Surf auf diesen schnellen Courts ja für viel Schaden anrichten. Wenn Hüßler sich halt gegen Misolic durchsetzt. Ne? Also sehr, sehr offenes Viertel, wo ich dann mal sehr gespannt bin, wer am Ende hier die Nase vorne hat. Das vierte Segment ist für mich mal das erste Segment, wo es eigentlich einen klareren Favoriten gibt und der eigentlich den anderen überlegen ist. Aber fangen wir erstmal an mit dem ersten Match, und zwar ist es Hugo Gaston gegen Bu Yunshou Kete, den Chinesen, der United Cup gespielt hat, aber wieder mal kein Einzelmatch bestreiten durfte und ihm dann halt die notwendige Matchpraxis so ein bisschen verwehrt wurde. Der Chinese besitzt Power, ist auf Rasen ganz, ganz gut letztes Jahr gewesen, hat Wucht. Und könnte natürlich den ja, kleinen Wusler Gaston mit seiner Wucht vom Platz fegen. Wobei halt solche Spielertypen dann auch immer ja, ein gefundenes Fressen für Gaston sind, wenn er sie in unzählige Fehler zwingen kann, weil er mit seiner Defense 10.000 Bälle zurückbringt, die Dropshots setzt. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie dieses Matchup sich ausspielt, weil Gaston ist natürlich auf dem Papier aufgrund seiner Ranking-Position der Favorit. Aber gegen Spieler, die halt wirklich viel Wucht haben, kann er halt schlecht aussehen. Und wenn Bu Yunshou Kete einen guten Tag hat, dann könnte es für mich hier sogar auch eine Überraschung geben. Also ich würde den Franzosen hier gar nicht mal so sehr als Favoriten sehen. Für mich relativ offen und bei den Quoten würde ich halt nichts anspielen. Hätte der Chinese eine etwas höhere Quote, hätten wir da vielleicht etwas in seine Richtung probiert. Zhukaev gegen Kicker ist relativ klar für den Kasachen, der im letzten Jahr überzeugt hat mit seinem Aufschlag und ja bei einigen Turnieren in Nordamerika überrascht hatte. Eigentlich wäre er die perfekte Kombi-Odd, wenn er sich nicht letzte Woche hätte krank aus dem Challenger in Nontaburi zurückziehen müssen. Wir wissen nicht genau, wie viele Tage konnte er trainieren. Ist er wieder fit? Konnte er wieder trainieren? Ist für ihn natürlich auch die erste Grand-Slam-Quali. Das heißt, er wird einfach gnadenlos durchziehen. Und von daher wäre ich da mal nicht so sicher, dass er Kicker, der hier mit einem Protected Ranking dabei ist und eigentlich auf schnellen Hardcourts gar nichts verloren hat mit seiner einhändigen Rückhand, ja, wird er den vielleicht doch nicht so einfach besiegen, wenn er halt nicht fit ist. Ne? Von daher haltet die Finger bitte von diesem Match. Es sieht halt klar aus auf dem Papier. Aber mich würde auch nicht wundern, wenn Zhukaev halt einfach angeschlagen dann gegen Kicker ins Struggeln geraten könnte. Kouakou gegen Jacquet ist ein rein französisches Spiel. Ich hätte hier Kouakou auf jeden Fall als Kombi-Odd angespielt, wenn er sich, oder auch als Premium-Kombi-Odd angespielt, wenn er sich nicht im Finale von Noumea hätte klatschen lassen von Cazaux, aber so richtig. Ich glaube 6-1, 6-1, ganz schnelle Kiste, völliges Mismatch gewesen. Ich weiß nicht, ob er irgendwie angeschlagen war, ob er vielleicht mental so einen kleinen Knacks daraus zieht. Jetzt die kurzfristige Umstellung, 6 Stunden Flug. Natürlich ist der eine Tag Pause jetzt nochmal super für ihn, deswegen sehe ich da jetzt nicht so die Probleme. Aber er ist halt ganz knapp aus unserer Kombiliste rausgeflogen. Ich sehe den Franzosen Kouakou einfach stärker als Jacquet. Jacquet ist ein Spieler, der zwischen ITF und Challenger-Ebene schwankt. Bei weitem kein schlechter Typ, aber einfach ja, mit seiner Spielweise nicht für ganz, ganz höchstes Niveau gemacht, weil ihm da einfach die Waffen fehlen. Und Kouakou hat letztes Jahr noch gegen Djokovic überrascht. Ihr wisst, er hat einen Satz gewonnen. Spielt in Australien eigentlich immer gut und eigentlich müsste er Jacquet und seine Schwachpunkte durch unzählige Trainingseinheiten kennen. Deswegen gehe ich davon aus, dass sich Kouakou hier eigentlich durchsetzen sollte. Und nun kommen wir zu meinem Top-Favoriten in diesem Quarter, neben Kouakou vielleicht noch. Und zwar ist der Südafrikaner Lloyd Harris, der für mich in fitter Form auf jeden Fall in den Main Draw gehört und da auch ein, zwei Runden immer gewinnen kann. Spielt gegen den Spanier Rincon, der ja auch Lefty ist, damit seine Vorteile hat, seine Angle spielen kann, aber halt einfach auch mit seinem gesamten Game und seiner Spielanlage eher auf Sandplatz zu Hause ist, auch wenn er sich auf Hardcourt einige Male schon probiert hat. Gegen so Spieler wie Lloyd Harris fehlen ihm dann einfach die Waffen, die halt auf diesen Courts aufgewachsen sind und zu Hause sind. Von daher sehen wir den Südafrikaner hier auch vorne. Quote passt natürlich nicht, um die irgendwie anzuspielen. Ich habe auch Respekt vor Rincon, so steht es auch nicht, aber Harris sollte sich hier eigentlich durchsetzen und ist für mich halt auch neben Kouakou was dann eventuell in der zweiten Runde dann rausstellt, wer dieses Match gewinnt, der wird auch für mich sich in diesem Segment dann durchsetzen. Das fünfte Segment ist quasi sowas wie das Segment der jungen Locals mit Marinkov und Hayden Jones. Aber starten wir erstmal mit dem ersten Match, und zwar ist das Michael Moe gegen Miligeni Alves. Michael Moe ist anscheinend im letzten Jahr hier sehr, sehr gut zurechtgekommen. Wir wissen nämlich alle noch, wie er hier gegen Zverev gewonnen hatte und die dritte Runde erreicht hat mit richtig starken Spielen. Ist dann am Ende gegen Wolf leider so ein bisschen die Kraft ausgegangen. Aber ja, eigentlich ist er mindestens genauso talentiert wie die Riege um Fritz und Tommy Paul. Hat halt bis jetzt durch unzählige Verletzungen das halt nicht so wirklich in den Rankings abbilden können, weil ihm einfach da die Matchpraxis fehlt. Wenn er mal verletzungsfrei ein, zwei Jahre durchspielt, bin ich mir sicher, dass er mit seinen Skills und seinen Anlagen, wenn er so ein bisschen daran arbeitet, nicht immer so defensiv und abwartend zu spielen, sondern auch mal aggressiver auf den Ball zu gehen, dann kann er locker in die Top 100 einziehen. Und von daher sehen wir ihn auch gegen den Medellin Alves vorne, der, obwohl er eigentlich auf Sandplatz aufgewachsen ist, mit seiner Vorhand und seinem Surf trotzdem die Waffen hat, mit denen er sich sehr gut auf einem schnellen Hardcourt auch adaptieren kann. Also man sollte den Brasilianer hier nicht unterschätzen. Trotzdem ist Memo unter diesen Voraussetzungen für uns der Favorit. Also es wäre schon, ja, ein krasser Downspot für ihn oder Letdownspot für ihn, wenn er sich hier von Miligeni Alves besiegen lassen würde. Könnte vielleicht ein bisschen enger werden, aber im Endeffekt sollte sich halt die Klasse des US-Armees hier durchsetzen. Danach spielt Brancaccio gegen De Jong. De Jong ist ein Spielertyp, der uns bei Grand-Slam-Turnieren immer wieder, ich sage das Wort jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meint, auf den Hintern setzt, weil setzen wir auf den Niederländer als Favoriten, verliert er, setzen wir gegen ihn als Außenseiter, gewinnt er. Ist ein ganz, ganz komischer Spielertyp, hat eigentlich auch alle Anlagen, aber mental wackelt es da oder mangelt es an einigem. Mit Brancaccio eigentlich einen sehr einfachen Auftaktgegner. Der Italiener ist ein Spieler, der ja eigentlich für De Jong spielerisch einfach zu dominieren sein sollte. De Jong ist spielerisch besser, aber wir wissen halt, dass er ab und zu mal so einen Off-Day hat. Und deswegen haben wir uns halt in der Premium-Gruppe gegen seine Favoritenquote entschieden. Auch wenn wir denken, dass Brancaccio halt eher auf Sand zu Hause ist und auf Hardcourts halt nicht so wirklich viel entgegenzusetzen hat. De Jong sollte sich also durchsetzen. Danach kommen die beiden jungen Locals, von denen ich gesprochen habe. Und zwar trifft im ersten Match Pavlo Marinkov auf Bonadio. Marinkov hat hier eine Wildcard bekommen, weil er die U18-Meisterschaften in Australien gewonnen hat. Ist ein großer Spieler, aggressiv, guter Serve. Und Bonadio ist natürlich auch ein super Matchup für ihn mit seiner einhändigen Rückhand. Bonadio auch auf Sandplatz zu Hause. Kann auf Hardcourt mithalten? Ja. Aber Marinkov könnte hier mit seiner vollen Motivation, trainiert seit Tagen auf den Courts, wieder im ersten Satz mehr als dominieren, mehr als mithalten. Wir haben noch ein +6 Spieler-Handicap bekommen. Die Quoten sind komplett abgestürzt. Ich glaube, aktuell liegt die Line bei 3 oder 4 Spielen, weil Bonadio einfach auch ein Sandplatzexperte ist, den ein junger Australier, der hier um sein Leben spielen wird, im größten Match seines Lebens perfekt ausnutzen kann. Also Marinkov hatte auch in Canberra letzte Woche schon überzeugt, hatte da Luca Nadi geschlagen und das mehr als verdient auch. Von daher braucht er sich gar nicht verstecken. Danach gab es zwar gegen Gigante einen krassen Crash, aber das wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Gigante hat eine super Woche gespielt, wozu ich dann später noch komme. Marinkov sehen wir auf jeden Fall nicht chancenlos, genauso wie Hayden Jones. Hayden Jones ist zwar noch ein sehr junger Jahrgang, 2006er, aber Carabelli ist natürlich auch wieder ja, ein Geschenk des Draw-Gottes, weil der Argentinier einfach auf Hardcourts gar nicht zurechtkommt, nur auf Sand spielt, keine Vorbereitung auf Hardcourt hatte. Hat sich gar nicht erst die Mühe gegeben, sich in irgendeiner Art und Weise hier drauf vorzubereiten und passt mit seiner Spielweise auch nicht auf die Courts. Hayden Jones hat letzte Woche überrascht, hat gegen Schelber den ersten Satz gewonnen und ganz ehrlich, wenn er gegen Schelber den ersten Satz gewinnen kann, dann kann er gegen den Carabelli erst rechten Satz gewinnen. Das ist auch für uns eine Quote, die viel, viel, viel zu hoch ist, die auch schon krass runtergegangen ist. Und das sind einfach die beiden Spots, die wir uns direkt als erstes gepickt haben. Jones und Marinkov hatte ich auch als Free-Pick geteilt. Könnten meiner Meinung nach vielleicht sogar einer der beiden den ersten Satz gewinnen. Auf Dauer wird deren Fitness natürlich schwinden und sich dann die Klasse des Favoriten dann doch durchsetzen. Aber wenn ihr was vorhabt zu machen, dann versucht irgendwas in Satz 1. Und ihr seid auch gerne risikobewusster als wir. Auch wenn ich nicht denke, dass sich die beiden Spieler in diesem Draw durchsetzen werden, gehe ich davon aus, dass sie im ersten Match zumindest ein bisschen für einen Upset sorgen könnten. Mein Tipp für ein Weiterkommen in diesem Draw ist Michael Moe. Wenn er halt das erste schwierige Auftaktmatch mit Miligeni meistert, sehe ich da, ja, außer De Jong vielleicht noch wenig Gegenwehr für den US-Army. Am Anfang des sechsten Segmentes treffen zwei Sandplatzexperten aufeinander, und zwar der Spanier Pedro Martinez auf den Italiener Francesco Pasaro. Und normalerweise würden wir und auch die Bookies Pedro Martinez hier zum Favorit machen, einfach weil er auf Hardcourt schon ein paar Mal gezeigt hat, dass er sein Spiel auch ein bisschen anpassen kann. Also er ist nicht nur so ein reiner Claycourter, sondern kann seine Spielweise ein bisschen variieren. Trotzdem, er wurde Vater Ende November, ist also gerade ein bisschen abgelenkt, hat den Fokus gerade woanders, hat noch bis Anfang Dezember in Maya gespielt, auch auf Sandplatz. Also irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass die Vorbereitung dieses Jahr bei ihm ein wenig gelitten hat oder der Fokus nicht so zu 100% auf dem Tennis gewesen ist. Von daher würde ich seine Favoritenquote gegen Passaro, der jetzt eigentlich ebenfalls nur auf Sand zurechtkommt, nicht unbedingt anspielen, weil ich könnte mir halt vorstellen, dass dann im Duell Clay Court gegen Clay Court sich einfach derjenige durchsetzt, der so ein bisschen es mehr möchte, mehr will. Und wie gesagt, Passaro ist auch auf Sandplatz kein schlechter. Ich könnte mir halt auch hier ein Upset vorstellen. Von daher No Bet. Genau wie Crawford gegen Iwaschka, was für mich das absolute No-Bet ist. Crawford hat sich seine Teilnahme an der Quali hart erkämpft, hat eine sehr, sehr lange Saison gespielt, viele, viele Punkte auf ITF-Ebene gesammelt, gefühlt 10.000 Turniere dort mitgenommen, hatte dann ja erstmal jetzt eine kleine Pause eingelegt, auch wohl verdient, weil er muss ja auch seine Akkus wieder aufladen und startet jetzt hier ohne Vorbereitungsturnier in seine Grand Slam-Quali rein, seine erste in Australien. Und trifft auf den erfahrenen Iwaschka, den ich normalerweise in Topform hier mit einer 1,2er-Quote quotieren würde. Das Problem ist halt nur, der Weißrussel ist eigentlich seit einem Jahr durchgängig verletzt, gewinnt fast gar keine Matches mehr, hat auch wieder seit Oktober kein Spiel bestritten, auch kein Vorbereitungsevent gespielt. Und mit diesen unzähligen Verletzungen, die er hat, möchte ich hier nicht mit ihm zusammen antreten. Von daher ein sehr ungewisses Spiel, wo ich halt beiden Spielern nicht vertraue, und lieber die Finger davon raten würde, wegzulassen. Im nächsten Spiel haben wir eine super Kombi-Odd mit Sekulic, dem jungen Local, junger Australier, der hier gegen Roca Batalla antritt. Nichts gegen den Spanier, aber seine Teilnahme ist halt auch durch unzählige Punkte auf ITF-Ebene zusammengekommen, davon hauptsächlich auf Sand. Ist ein kleiner Grinder, ist ein kleiner Kämpfer, ein Beißer, aber hat halt auf Hardcourt absolut keine Waffen, im Gegensatz zu Sekulic mit seinem Serve und Vorhand. Also da haben wir auch einen super Spot gefunden, mit dem ich richtig zufrieden bin, wo ich mir denke, da haben wir die richtige Seite gepickt. Das ist die Möglichkeit für einen Australier, in die zweite Quali-Runde einzuziehen. Dort wird er dann auf Calvin Emery oder auf Vít Kopřiva treffen. Emerys Quote ist ein bisschen gestiegen, was mich persönlich hat zum Nachdenken gebracht, weil er war kleiner Favorit gestern, wo ich mir dachte, ja, passt. Inzwischen ist es fast 50-50 und ich verstehe das nicht so ganz, weil Emery hat eigentlich einen super Aufschlag, brutalen Surf, liebt Hardcourts, ist ja auch schon zum dritten oder vierten Mal dabei, hat also auch schon einige Male die Quali gespielt. Und Vít Kopřiva ist halt ein Spieler, der eigentlich nur auf Sand zu Hause ist und im letzten Jahr, ich erinnere mich noch bestens, von einem Dane Sweeney hier 1 zu 6, 1 zu 6 getrasht wurde. Kopřiva mag die Courts nicht, mag die Hitze nicht und für mich sollte er eigentlich keine 50-50-Odds gegen Emery haben, aber muss ich vielleicht nochmal schauen, ob wir da nochmal einen Free-Pick draus machen oder ob wir uns nochmal geeinigt kriegen da drauf. Also ich finde die steigende Quote auf Emery gerade sehr interessant. Und ich muss auch wirklich sagen, dass Spieler wie Emery oder Sekulic hier vielleicht auch sich diesen Quali-Spot sichern könnten. Also ein offenes Draw hätte er sich Sekulic eigentlich gar nicht wünschen können. Das siebte Segment ist wieder sehr offen mit dem Top-Favoriten Kovacevic, der hier an Nummer 7 gesetzt ist in dem Draw, der gegen Auclin antritt. Kovacevic hat natürlich mehr Erfahrung, kann aber nicht vergessen, wie schlecht er im letzten Jahr hier bei den Australian Open aufgetreten ist, wo er sehr peinlich gegen Carlos Tabernet verloren hat, einen Sandplatzexperten aus Spanien. Das hätte natürlich niemals passieren dürfen und deswegen weiß ich halt nicht, ob ihm die Courts nicht ein bisschen zu schnell sind oder er mit den Conditions gestruggelt hat. Auf jeden Fall ist das so ein kleines Warnsignal, dass man da nicht blind auf den draufgehen sollte. Gerade auch, weil Onclin eigentlich ein echt guter Gegner ist. Ich halte viel vom Belgier, der kommt auf schnellen Courts super gut zurecht. Fühlt sich da auf jeden Fall sehr wohl und ja, so wie Kovacevic hier letztes Jahr negativ überrascht hat, würde es mich halt nicht wundern, wenn er vielleicht wieder gegen Onclin struggelt. Deswegen finde ich die Quoten da gut gesetzt und deswegen haben wir da auch keine Wette empfohlen gehabt. Das nächste Match ist ein Ostblock-Duell mit Jevsejev aus Kasachstan gegen Sachko aus der Ukraine. Sachko finde ich eigentlich auf Indoor-Hardcourt noch ein bisschen besser als auf Outdoor-Hardcourt, aber der hat sich mittlerweile auch richtig gut gemacht. Jevsejev hat ebenfalls wie Sachko eine gute Vorbereitung gespielt. Für mich treffen hier zwei Spieler zusammen, die halt fest auf der Challenger-Ebene verankert sind, die ich auch beide nicht auf längere Sicht auf die ATP-Ebene aufsteigen sehe. Völliges 50-50-Duell, die Quoten sind auch genauso gesetzt und ich bin sehr gespannt, wer sich hier durchsetzt. Sollte auf jeden Fall ein enger Fight werden, eventuell ein Over vielleicht unter diesen Conditions, aber ich möchte mich hier auf keinen Sieger festlegen. Und die Tatsache, dass wir nicht blind auf jeden lokalen Aussie tippen, zeigt das nächste Match, und zwar später Scoot Carter gegen Shimabukuro. Den jungen Australier hatten wir uns auf jeden Fall markiert. Der hat schon einige Male hier in der Quali überrascht und hat auch nochmal einen super Entwicklungsschritt seit dem letzten Jahr gemacht. Problem ist halt nur, er hat einen richtig, richtig guten Gegner. Also Chimabukuro hat ebenfalls einen enormen Sprung in 2023 gemacht, gehört mittlerweile zur gehobenen Challenger-Ebene. Und die Quote, dass Skulkata nur ein kleiner Außenseiter ist, die hat uns jetzt in dem Fall nicht so wirklich angesprochen. Das ist schon vorher gesetzt, da ist der Heimvorteil auch schon mit drin. Und da möchten wir jetzt nichts irgendwie, ja, forcen oder panisch rausdrücken, nur weil er halt der Youngster ist und der Local ist und aus Australien kommt. Von daher gut gesetzte Quoten, weshalb wir uns halt für eine No-Bet entschieden haben. Mal gucken, ob Skulkarte weiterkommt, da kann man vielleicht eventuell in der nächsten Runde nochmal was machen, aber so halt lieber nicht. Moreno de Alboran spielt im letzten Match dieses Segments gegen Mochizuki. Mochizuki ist ein Spieler, wo man halt immer darauf achten muss, in welchem Matchup tritt er an. Also Spieler mit viel Power, mit viel Surf können ihn auf sehr schnellen Courts halt vom Platz pusten. Und Moreno de Alboran ist halt so ein kleiner Surfbot, der auch immer gerne ans Netz vorkommt, aggressiv spielt. Kommt halt dann in diesem Match ganz auf die Tagesform an, wenn der US-Army viele Fehler einstreut und sich halt in so ein Grindfest einlässt und zu Unforced Errors gezwungen wird, dann könnte Mochizuki sich hier durchsetzen. Aber es hängt halt alles von seiner Leistung ab, weil wenn er mit seinem Surf und seiner Vorhand dominiert, sehe ich halt wenig, was Mochizuki dagegen ausrichten kann. Von daher auch gut gesetzte Quoten. Moreno de Alboran ist auf meiner Liste immer ein Spieler, der gut für Overmatches ist, für Overlines. Könnte mir halt auch hier ein enges Match vorstellen, aber auch jetzt nichts, wo wir uns unbedingt auf einen Sieger festlegen wollen. Und ich würde auch sagen, einfach mal hier, um ein wenig Abwechslung in meine Predictions reinzubringen, ich würde sagen, Kovacevic schafft es nicht, sich zu qualifizieren. Ich gehe einfach mal auf die völlige Überraschung und denke mir, dass der Skulkarte sich als Außenseiter hier den Weg in den Main Draw ebnet. Wage mal die Prediction. Schauen wir mal. Im achten Segment, was auch gleichzeitig die obere Hälfte des Draws beendet, haben wir einige Altstars, die vor ja, ein paar Jahren noch im Main Draw dieses Turniers zu finden gewesen wären. Unter anderem Goffin und Trovaglia, die das erste Match dort bestreiten. Beide schon mit viel Erfahrung bei diesem Turnier. Trovaglia spielt, glaube ich, schon sein siebtes Quali-Event hier. Goffin kennen wir alle, ehemaliger Top-10-Spieler, seit seiner Augenverletzung damals im Match gegen Dimitrov, glaube ich, nicht mehr derselbe, viele Verletzungen auch gehabt. Hat aber eine gute Vorbereitung gespielt, ist unterwegs gewesen, schon in Australien und ist in diesem Match natürlich der Favorit, weil Travaglia ja auch weit, weit hinter seinen besten Zeiten weghängt. Also diese brutale Surf- und Vorhand-Kombi, die noch vor ein paar Jahren sehr viele Gegner auf der ATP-Tour überrascht hat, die ist nicht mehr so in der Art und Weise vorhanden. Hat auch keine Vorbereitung gespielt und dementsprechend sehe ich Goffin hier vorne, auch wenn seine Quote natürlich ein bisschen klein ist, wenn man betrachtet, dass Trawalja hier in Australien schon sehr oft in dem ersten Satz mitgehalten hat oder auch den Satz gewonnen hatte und dann erst halt eingebrochen ist. Wäre vielleicht live irgendwas, falls einer von euch wach ist. Trawalja ist dieser Spielertyp, der den ersten Satz gewinnt und dann oftmals einbricht, dass man vielleicht Goffin Andrea anspielen könnte. Muss man vielleicht mal im Auge behalten. Billy Harris spielt ebenfalls seine erste Australian Open gegen Dimitar Kuzmanov. Ich hatte in einem Chat gelesen gehabt von einem angeblich Close Friend, man weiß ja nie, was man davon halten kann, dass Kuzmanov irgendwie an der Schulter verletzt ist. Da gebe ich jetzt aber nicht wirklich was drauf. Ich weiß, dass er 2023 einige Wochen damit zu strugglen hatte. Von daher eigentlich ein Match, von dem man Abstand halten sollte. Beide Spieler sind auf einem ähnlichen Niveau, was natürlich wieder nach einem Over schreit. Aber Kuzmanov ist natürlich ein bisschen erfahrener. Billy Harris ist halt ein Basher, der zwischen für die ITF-Ebene zu gut ist, auf Challenger-Ebene ja versucht mitzuhalten. Ich kann mir halt auch drei Sätze oder so vorstellen, aber aufgrund der Tatsache, dass Billy Harris auch keine Vorbereitung gespielt hat in Australien, dass seine erste Teilnahme ist, wird auch wahrscheinlich Nervosität reinkicken und dann könnte natürlich die Erfahrung von Kuzmanov hier den Vorteil geben. Von daher für mich ein No-Bet-Match. Genauso wie das nächste von Pierre-Hugues Herbert gegen Burruchaga. Herbert mit seinem Surf und Volley immer ein sehr ekliger Gegner für viele junge Spieler, weil die einfach nicht wissen, wie die auf diese Spielweise reagieren sollen, wenn der Ball sofort am Netz ist und man plötzlich mit Passierbällen und Lobs und Stops arbeiten muss. Der mixt das Ganze so ein bisschen auf, was halt junge Grundlinienbasher nicht so wirklich in dem Repertoire drin haben. Burruchaga hat mich allerdings, obwohl er eigentlich als Sandplatzexperte verschrien ist, auf Hardcourt, auf Challenger-Ebene einige Male schon überrascht. Also er scheint so ein bisschen seine Spielweise anpassen zu können auf diesem Belag. Deswegen würde ich nicht grundsätzlich sagen, dass Herbert hier der klare Favorit ist. Vor allen Dingen auch, da der Franzose eigentlich seit ein, zwei Jahren mehr auf der Doppelebene aktiv ist und seine Einzelkarriere wieder so ein bisschen in den Schatten gestellt hat. aufgrund seines größeren Namens, seiner größeren Erfahrung der Favorit. Aber mich würde nicht wundern, wenn Buruchaga hier ein richtig enges Match draus macht und um sein Leben fightet bei seiner erstmaligen Teilnahme. Von daher, no bet für mich. Diallo hatten wir noch überlegt, ob wir den in eine Combo einbauen, aber die Quoten sind halt alle so ein bisschen gesunken. Ich weiß gar nicht, ob wir die im Endeffekt jetzt noch in eine Kombi eingebaut haben. Muss ich jetzt selber nochmal reinschauen. Nee, ich glaube, den haben wir nicht mit eingebaut, weil einfach die Quote zu schnell runtergegangen ist. Lamash Ruiz ist kein Hardcore-Spieler, hat sich ein bisschen gemacht, hat auch Surf. Also ist auch wie Buruchaga ein Typ, den man auf Hardcore nicht komplett unterschätzen darf. Muss man halt immer so ein bisschen das Matchup beachten. Aber Diallo ist natürlich auch ein großer Surfbot, hat so ein bisschen eine Spielweise ähnlich wie Oger Aliassime. Kann slow starten, dann ist der erste Satz weg, dann muss man drehen und dafür eine Quote im 1,2er-Bereich. Also ich wüsste nicht, was Diallo bis jetzt gezeigt hat, dass er solche Odds halt jetzt schon verdient. Potenzial ist da auf jeden Fall. In ein, 2 Jahren spielt er wahrscheinlich in ganz anderen Sphären. Aber aktuell muss ich noch sagen, hat seine Spielweise nicht diese klare Favoritenquote verdient. Da werden wir wahrscheinlich live irgendwie was beobachten. Wir haben ihn auf dem Schirm. Vielleicht kann man da ja auch was irgendwie mitnehmen oder so. Aber Diallo sollte sich eigentlich durchsetzen, auch in diesem Segment. Aber trotzdem würde ich halt so Leute wie Goffin und Herbert nicht unterschätzen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob sich Jugend oder Alter durchsetzt. Die untere Hälfte des Draws beginnt mit einem Segment, wo im ersten Match zwei Spieler aufeinandertreffen, die man normalerweise nicht auf Hardcourt antreten sieht, wenn es nicht anders geht. Und zwar sind das Hugo Dellien und Gonzalo Oliveira. Eigentlich auch ein absolutes Match, wo man 1000 Kilometer von entfernt bleiben sollte, weil beide kommen nicht wirklich auf Hardcourt klar. Oliveira spielt zumindest auf ITF-Ebene öfters mal da drauf und hat einfach versucht, jegliches kleines Turnier mitzunehmen, um sich die Punkte zusammenzukratzen und im Endeffekt hier an der Quali teilnehmen zu können. Dalian spielt halt mit, weil er muss, hat sich aber bewusst gar nicht darauf vorbereitet, hat den Fokus auf die südamerikanische Sandplatzsaison, die im Februar losgeht und wurde halt auch in einen ja, Quali- oder Main-Draws in Australian Open Manier immer wieder vernichtet von jeglichen Gegnern, von daher Not gegen Elend. Natürlich ist Dellien der grundsätzlich stärkere Spieler. Es wird sich wahrscheinlich ein Match zwischen zwei Claycourtern auf Hardcourt entwickeln und dann kann ich mir auch vorstellen, dass Dellien sich mit seinen größeren Skills durchsetzt, wo Oliveira jetzt auch nicht die Waffen eines Hardcourters hat, aber trotzdem bei der ganzen Auswahl bei 64 Männer-Matches plus 64 Frauen-Matches muss man so ein Match nicht unbedingt anpacken, wenn es andere Möglichkeiten gibt. Ich sagte, Jan setzt sich einfach aufgrund der größeren individuellen Klasse durch, aber sollte dann in der nächsten Runde gegen Harold Maillot, der gegen Colarini tritt, ausscheiden. Maillot ist auch ganz klarer Favorit gegen Colarini. Colarini ebenfalls auf Sand zu Hause, Argentinier. Lefty grindet gern seine Punkte aus, spielt mit viel Topspin und ja, Maillot hat einen super Eindruck hinterlassen jetzt in den Vorbereitungsturnieren, scheint in Form zu sein. Hat ja schon mal die Juniorenausgabe der Australian Open gewonnen, deswegen sehe ich ihn auch ganz klar gegen Colarini vorne. Wird wahrscheinlich auch ein 2 zu 0. Und wie gesagt, mit Dellien Oliveira hat er quasi schon einen Cakewalk in die letzte Quali-Runde. Dort wird er dann entweder auf Locolli oder Gaio treffen oder auf Mensik und Nakashima. Locolli und Gaio ist auch ein Match, wo ich anfangs zu Locolli tendiert habe, weil er einfach auf Hardcourt besser als Gaio klarkommt. Aber trotzdem, Locolli ist oftmals verletzt gewesen in letzter Zeit, nicht wirklich in Form. Immer so ein Spieler, der sehr von seiner Tagesform abhängt. Das heißt, es lohnt sich, ihn nicht ihn als Favoriten anzuspielen. Aber trotzdem ist Gaio natürlich auch ein Spieler, der auf Hardcourt absolut nicht dieselbe Leistung bringt wie auf Sand. Er tut, er hat auch Surf, aber im Endeffekt reicht das nicht. Und ja, Locolli hat uns dann auch für seine Quote nicht gepasst. Von daher haben wir ihn dann aussortiert bei der Auswahl der Matches. Trotzdem denke ich, dass Locolli hier weiterkommen wird. Und hier Mensik und Nakashima sind die härtesten Konkurrenten in diesem Teil des Draws für Mayo. Beide treffen wieder aufeinander, haben nämlich schon vor einigen Tagen gegeneinander gespielt in Canberra. Damals hat Mensik gewonnen, hat inzwischen fast dieselbe Quote wieder, was mich im ersten Augenblick dazu gebracht hat, eventuell auf den jungen Tschechen zu setzen, von dem ich ja sehr, sehr viel halte. Aber wenn man sich die Stats des letzten Spiels anguckt, sieht man, dass ja, Nakashima mal wieder seine Breakbälle nicht genutzt hat, was bei ihm ja eigentlich inzwischen an der Tagesform ist und was ihn auch daran hindert, irgendwie weiter in den ATP-Rankings zu steigen. Also seine Return-Fähigkeiten sind einfach grausam. Ich glaube, Nakashima hat innerhalb der Top 150 mit die schlechtesten Return-Werte, fast schon die von einem Surfboard wie Isner oder Opelka, was eigentlich nicht sein darf mit seinen Skills und seiner Backhand. Von daher kommt das alles darauf an, wie Nakashima seine Breakbälle diesmal nutzt. Plus 4,5 Spiele könnten vielleicht für eine Kombi ganz gut sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Match diesmal kippt und Nakashima sich durchsetzt. Von daher würde ich jetzt nicht blind einfach auf Mensik tippen, weil einfach, wenn die Breakpot-Conversion von Nakashima sich da wieder umändert und umdreht, dann kann das Match auch in eine andere Richtung gehen. Trotzdem erwarte ich mir ein surfbasiertes Duell mit ja, vielen Free Points, wenn die Rallyes gespielt werden, dann auch in einer hohen Qualität. Also das ist wirklich das Bombenmatch, was eigentlich in der ersten Runde einer Quali schon viel zu hoch ist und gar nicht würdig ist. Mein Tipp für dieses Viertel, der Sieger von Mensik gegen Nakashima wird sich durchsetzen. Das 10. Segment des Quali Draws ist super gut besetzt. Hier bin ich mega gespannt, wer sich durchsetzen wird. Der Top-Favorit ist natürlich Medjedovic, der gegen Kekinato anfängt zu spielen. Alles andere als ein klares 2 zu 0, muss ich ganz ehrlich sagen, würde mich sehr überraschen. Die Quoten sind natürlich dementsprechend. Ich glaube, 2 zu 0 hat eine 1,3-Quote, das kann man eigentlich vergessen. Aber ja, Kekinato hasst Hardcourt, hat keine Spielweise dafür. Sollte eigentlich eine klare und schnelle Kiste werden. Also, mich würde schon extrem wundern, wenn Medjedovic hier Probleme bekommt. Das nächste Match ist Schäber gegen Drogué. Da haben wir eigentlich für die 50-50-Odds schwer mit Drogué ja geliebäugelt, weil Schäber einfach auf Hardcourt keine Waffen hat. Also ist zwar ein Lefty, ist ein Grinder, aber irgendwie fehlt es in seinem Repertoire. Hat man auch bei den Next-Gen-Finals ganz, ganz klar gesehen, dass je schneller die Courts sind, desto weniger fühlt der junge Jordanier sich halt wohl. Aber Drogué hat eine ganz, ganz schlimme Niederlage gegen De Jong in Nouméa kassiert. Double Bagel, 0 zu 6, 0 zu 6. Hat mental, körperlich, fitnesstechnisch einen ganz, ganz schwachen Eindruck hinterlassen. Und ich glaube, so ein Spiel kann einen ordentlichen Knacks in der Psyche geben. Von daher halten wir uns dann von diesem Matchup fern, auch wenn Drogué natürlich da mit seinem Surf vor allen Dingen und seinem powervollen Game auf einem Hardcourt der bessere Spieler als Schäber ist. Hat mich dieses Spiel gegen De Jong halt ein bisschen stutzig gemacht und ich denke mir halt, okay, dann lieber die Finger weghalten von diesem Match, bevor man dann irgendeine Falle tappt. Jasika haben wir als Außenseiter gegen Svitchina sehr gerne mitgenommen. Jasika war ja früher ein riesengroßes Talent, bevor er dann so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten ist. Ich glaube, mit Koks wurde er erwischt, war 2 Jahre gesperrt. Musste sich wieder ganz unten, auch ohne Wildcards, weil wie bei Daniel Evans sind so Verbände da nicht so hype drauf, wenn Spieler mit Drogen halt hantieren. Musste sich Unterstützung des Verbandes wieder nach oben kämpfen, hat das halt auch geschafft durch unzählige ITF-Turniere und hat jetzt dann doch wieder eine Wildcard des australischen Verbandes für das Turnier bekommen. Ist da sehr dankbar, versucht natürlich alles reinzuwerfen und ja, auch zu beweisen, dass er zum Beispiel die Wildcard mehr verdient hat als ein Lee Tu, der leer ausgegangen ist, der Quali spielen muss. Und Svitchina ist halt ein junger Tscheche, sehr returnstark, hat keinen Aufschlag, viele Breaks in seinen Matches immer. Und ich glaube halt, dass Jessica mit seinem Lefty-Game da halt gerade am Anfang, weil er schon seit vielen Wochen sich vorbereitet und Svitchina zuletzt noch irgendwie im Urlaub war, habe ich gesehen, gegen Ende Dezember, dass er ihn da im ersten Satz halt direkt ein bisschen überraschen kann. Und ja, deswegen sind wir hier auf den Außenseiter gegangen, der natürlich kein großes Talent mehr ist, aber der in der Vergangenheit auch gezeigt hat, dass in ihm etwas steckt für mehr. Ja, sagen wir es mal so. Auf ATP-Ebene wird er auch nicht mehr landen. Aber ist halt Heimturnier und glaube, er ist mit Freundinnen und Kindern auch irgendwie da und ganze Family ist am Start. Der wird auf jeden Fall ordentlich motiviert sein. Blocks gegen Swaida ist auch ein super cooles Duell, was ich nur empfehlen kann, wenn man es gucken kann, zeitlich live auch zu verfolgen. Blocks haben wir mit einer schönen Fail-Out bei Pinnacle mitgenommen mit +4 Spielen. Also ich hatte schon hart überlegt, den für 50-50-Odds anzuspielen gegen Swaida. Jetzt ist er natürlich der krasse Außenseiter, was ich noch viel, viel besser finde. Blocks ist für mich ein Spieler, hat letztes Jahr hier die Juniorenausgabe des Turniers gewonnen, deswegen auch eine Wildcard für dieses Event bekommen, der mega steigen wird in den Rankings. Da können wir uns auf einiges gefasst machen. Hat wie Mensik super Anlagen, auch perfekt für diese schnellen Hardcourts, Serve, Vorhand, gute Rückhand. Da ist eigentlich das Komplettpaket vorhanden. Es müsste schon ziemlich viel passieren, dass er halt nicht irgendwie in diesem Jahr durch die Decke geht. Zweiter hat sich die Teilnahme hier mit vielen Challenger-Erfolgen auf Hardcourt in den USA erarbeitet. Ja, er spielt in den USA immer richtig gut. Er hat bei den US Open schon ein paar Mal überzeugt, aber er hat bis jetzt halt außerhalb der USA noch nicht wirklich viel geleistet. Und von daher muss er mir da erstmal noch so ein bisschen was beweisen. Ich wüsste nicht, dass er irgendwelche Skills hat, mit denen er in Blocks überlegen wäre. Natürlich ist Blocks halt jung, ist inkonstant, kann natürlich auch nochmal Sätze verlieren, aber ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass Zweider ihn hier komplett auseinandernehmen wird. Also für mich ist Blocks sogar der Favorit in dem Match und deswegen haben wir hier einen super Spot erwischt. Kann natürlich sein, dass mich der junge Kerl enttäuscht, aber alles in allem sehe ich bei Blocks viel mehr Potenzial und viel mehr Upside als ein Zweider, der für mich halt ein Spieler um den Bereich Top 100 herum bleiben wird. Im 11. Quarter kommen wir direkt zu zwei sehr überraschenden Namen, die normalerweise eigentlich auch in dem Main Draw von einem Grand Slam zu finden sind. Aber ja, Schwarzmann und Kuttler haben anscheinend ihre besten Zeiten beide so ein bisschen hinter sich. Während Schwarzmann eh ein Spieler ist, der aufgrund seiner ja, Größe und seines Spiels eher ist, der jemand, der auf Physis sein Spiel halt aufbaut. Wenn das halt nicht mehr bei 100% ist, ja, sieht man halt ganz, ganz schnell, wie es für ihn in den Rankings nach unten gehen kann, weil er quasi immer körperlich mehr machen muss, als andere Spieler, die sich auf ihren Surf und Aufschlag verlassen können und freie Punkte machen. Das kann der Argentinier halt nicht. Und ja, Kudla ist eigentlich nur noch bei US-amerikanischen Indoor-Challengern großartig erfolgreich. Der ist in den letzten Jahren auch immer weniger gekommen, inzwischen auch auf Challenger-Ebene nicht mehr wirklich erfolgreich. Und ja, eigentlich hätten wir beide gerne in der ersten Runde hier opposed, spielen leider gegeneinander. Schwieriges Matchup. Eigentlich ist Kudla besser auf diesen schnellen Courts, aber ja, aufgrund der in den letzten Monaten gezeigten Leistungen hat Schwarzmann Ende 23 doch einen guten Aufwärtstrend gezeigt, während Kudla eigentlich ja immer weiter abbaut. Deswegen, mein Gefühl sagt Schwarzmann, ja, aber eigentlich hat er sich auch wieder so von Michelsen verhauen lassen in den Vorbereitungsspielen für dieses Turnier, dass ich hier zum Verrecken nichts anfassen möchte und einfach von draußen zugucke, wie dieses Match ausgeht. Lukas Klein ist natürlich der Favorit gegen Trungeliti, aber wie wir alle wissen, Trungeliti ist der absolute Quali-Goat. Aus dem Nichts hat er sich schon so oft mit hohen Außenseiterquoten gegen die überraschendsten Gegner auf allen Arten der Courts durchgesetzt. Ob jetzt Sandplatz, Rasen oder Hardcourt, ist dem Argentinier egal. Der hat seinen Crowd-Support dabei. Der hat seine Freunde, die ihn da zu jedem Turnier begleiten, die unglaublich anfeuern. Und für eine 1,25, auch wenn Klein mich super überzeugt hat in der Vorbereitung, auch ein super solider Spieler ist auf Challenger-Ebene, möchte ich ihn nicht für eine 1,25 gegen diesen Trungeliti anspielen, der einfach ein abgezockter Hund ist und genau weiß, wie er sich qualifizieren kann. Von daher lassen wir das Match für die Quoten auch mal weg, auch wenn ich denke, dass sich Lukas Klein durchsetzen wird. Gakov gegen Molika ist ganz interessant. Molika, für ihn sah es eigentlich nicht so aus, als würde er nochmal irgendwann in die Nähe von einer Grand Slam-Quali kommen. Hat 2019 hier schon mal sich sogar geschafft zu qualifizieren als Außenseiter mit ein paar überraschenden Siegen, dann sogar im Main Draw einen Satz gegen Schwarzmann gewonnen, der damals noch gut drauf war und trifft heute auf Gakov, der eigentlich auch auf Sandplatz eher zu Hause ist, weil der Russe in Spanien lebt und trainiert und auch aufgewachsen ist, auf Hardcourt bislang nicht so die guten Ergebnisse gezeigt hat und zusammen mit der Tatsache, dass Molika auch ein super gutes Vorbereitungsturnier in Canberra gespielt hat. Also ich fand die Siege über Dias Acosta und Bolt fand ich schon gut, dann gegen Diallo auch nur knapp verloren. Von daher schon okay, dass er der Favorit ist, aber mich hält halt auch an eine Wette gegen ihn hält mich halt ab, dass er die absolut schlechtesten Werte des kompletten Draws auf Hardcourt hat. Also noch schlechter als jegliche Claycourter. Hat unglaublich schlechte Return-Werte, hat halt einen super Aufschlag, was aber bedeutet, dass es bei ihm oft in Tiebreaks geht. Kann ich mir auch hier heute sehr gut vorstellen und von daher möchte ich mich dann nicht auf so eine Favoritenquote verlassen. Ich drücke ihm die Daumen, aber er hat sich echt gut wieder zurückgekämpft nach einer krassen Down-Phase, aber trotzdem würde ich ihn für seine Quote jetzt nicht anspielen. Das letzte Match hier in diesem Abschnitt ist Albot gegen Napolitano. Da sind wir auch schnell drüber abgehandelt. Natürlich ist Albot der Favorit, wobei ich sagen muss, dass der Moldauer oder Moldawier, ich weiß gar nicht, wie der richtige Name dafür ist, auch immer älter wird. Sein Spiel basiert auf diesem Grinding, viel Fitness, viel Laufen, viel Bewegen. Und natürlich nimmt hier die Frische und die Kraft auch mit dem Alter einfach ab. Albot ist inzwischen in die Jahre gekommen und deswegen weiß ich gar nicht, ob er so eine Favoritenquote gegen Napolitano verdient hat. Der zwar bislang nur auf ITF-Ebene wirklich erfolgreich war, der aber eigentlich auch so einen super Surf hat und von seinem Potenzial her auch ein Challenger-Spieler ist und durch unzählige Verletzungen einfach nur zurückgeworfen wurde. Von daher, ja, Albot der Favorit, aber nicht für die Quoten. Hier kann es auch ein Upset geben. Und in diesem Viertel, ja, wird wahrscheinlich sich Schwarzmann durchsetzen, einfach aufgrund der größten individuellen Klasse, auch wenn die Courts für ihn normalerweise nicht so passend sein sollten. Wenn er wieder normale Form zeigt, so dass er sich hier gegen jeden Gegner locker durchsetzen. Das 12. Segment beginnt mit einer Partie zwischen zwei Franzosen, und zwar Benoit Paire und Jules Marie. Wie ihr wisst, Paire ist seit langem auf meiner No-Bet-Liste, wird er auch wahrscheinlich für ewig bleiben. Beim Franzosen weiß man halt nie, worauf habe ich Bock, worauf habe ich nicht Bock. Er nimmt immer noch gerne Urlaub in den schönsten Orten mit, weil mir natürlich auch klar ist, dass er lieber in Nouméa als in Canberra antritt, weil man einfach da nochmal ein bisschen in Neukaledonien einen schönen Strandurlaub verbringen kann. Hat auch sein Match ein bisschen getankt im letzten Spiel da und vor allen Dingen, ja, er ist natürlich der stärkere Spieler als Jules Marie. Jules Marie ist ein YouTuber, der schon Ende 20, Anfang 30 ist und einfach sein großes Ziel nochmal hatte, in irgendeinem Grand Slam-Quali zu rutschen. Hat dafür unzählige ITF-Events gespielt. Auch noch bis in den Dezember hinein, um die Punkte sich noch irgendwie zu sichern. Und ja, hat natürlich auch seine Vorbereitung für dieses Turnier ein bisschen beeinflusst. Für ihn ist es schon mega der Erfolg, hier überhaupt dabei zu sein. Normalerweise hätte ich ihn noch gegen jeden Gegner in diesem Main Draw opposed. Caso hat ihn zum Beispiel komplett letztens vernichtet. Aber es ist halt Benoit Paire, ne? Und ich traue Paire sogar zu, dass der gegen Marie irgendwie choked, tankt, ihm was schenkt, bisschen rumclownt. Von daher, Finger weg von dem Match und wir gucken einfach in der nächsten Runde, ob wir da irgendwie was gegen einen der beiden machen können. Aber eigentlich sollte Paire sich hier durchsetzen. Richard gegen Tabeur. Richard ist der klare Favorit. Wir haben ihn trotzdem nicht angespielt, weil er sich krank zurückgezogen hat aus Non-Tabouri letzte Woche. Von daher keine Ahnung, wie fit ist er, wie viel konnte er inzwischen wieder trainieren. Ist er immer noch angeschlagen? Weil dann könnte auch ein Tabeur, der eigentlich nur kurzfristig reingerutscht ist aufgrund einiger Absagen, der eigentlich auf Sand zu Hause ist, so ein kleiner Wusler ist und eher auf ITF-Ebene zu Hause als auf Challenger-Ebene, dann könnte vielleicht sogar ein Tabeur da irgendwas gegen ausrichten, wenn Richard nicht fit ist. Von daher haltet euch bitte für die kleine Quote fern, auch wenn er natürlich auf den Courts hier die bessere Spielanlage besitzt, ist der Schweizer da ja mit Vorsicht zu genießen aufgrund seiner Erkrankung in der letzten Woche. Jumo gegen Skatov, hier sind wir mal auf den Außenseiter in der ersten Runde gegangen. Zum einen, weil, ja gut, beide sind natürlich auf Sand eher zu Hause, sind eher so Grinder, die viele Punkte von der Grundlinie ausspielen. Zum anderen, ganz, ganz wichtiger Punkt, Jumo musste letzte Woche aufgrund von Rückenproblemen zurückziehen. Er hat im Interview selbst gesagt, es ist total ärgerlich, er hat sich gut gefühlt, es muss er ein paar Tage Pause machen. Er weiß noch nicht, wie fit er in die Australian Open Quali ziehen wird und alles in allem ist er angeschlagen. Und Skatov hat bei den US Open, Australian Open schon im letzten Jahr so oft als Außenseiter überzeugt und mit Dreier-Vierer-Quoten Matches gewonnen gegen Gegner, wo man sich gedacht hätte, okay, der wird verlieren. Ich weiß nicht, was mit Skatov los ist, aber sobald er sich in der Grand Slam-Quali befindet, geht bei ihm irgendwie der Goat-Modus los. Und mit all diesen Umständen und unter den Bedingungen, gerade auch mit dem angeschlagenen Jumhur, musste ich hier sofort die 2,5er-Quote einpacken. Das ist No-Brainer für mich gewesen, weil das Spiel darf niemals Jumbo als so krassen Favoriten halt beinhalten. Und ja, im letzten Match spielt Sapieri gegen Cuevas. Cuevas wird wahrscheinlich seine Karriere auch beenden, hat mit seinem Protected Ranking jetzt nochmal so ein bisschen mitgenommen, dass er hier dabei sein konnte. Hat im letzten Jahr aber kaum Spiele gemacht, hat fast jedes Spiel verloren. Ist wirklich, ja, am Ende seiner Karriere. Ich weiß gar nicht genau, wann er wirklich alles beenden möchte. Vielleicht nach den French Open, weil er auf Sand ja eigentlich auch zu Hause ist. Und von daher ist diese klare Favoritenquote von Sapieri schon gerechtfertigt, aber für die Quoten spielt man natürlich nichts an, weil das lohnt sich einfach nicht. Wer weiß, ob ein Cuevas nicht doch nochmal aus dem Nichts irgendwie gut spielen kann oder so, aber wenn alles normal läuft, wird sich Sapieri easy durchsetzen. In diesem Viertel ist sehr viel offen. Ich finde Sapieri hiervon eigentlich am stärksten. Ich mag den Italiener auch auf Hardcourt, aber ich könnte mir halt auch wirklich vorstellen, dass Skatov wieder aus dem Nichts durch dieses Viertel rasiert. Also lassen wir uns überraschen. Mein Geheimtipp hier ist Skatov. Segment 13 besticht durch einige Verletzungsunklarheiten und die kommen auch schon im ersten Spiel zum Tragen, wo es ein italienisches Duell zwischen Luca Nardi und Francesco Mastrelli gibt. Nardi normalerweise der Favorit, weil er auch auf Hardcourts besser klarkommt als sein Landsmann. Problem ist aber, Nardi war verletzt zuletzt und das habe ich bei Twitter von einem italienischen Journalisten gehabt. Der musste ein paar Wochen mit dem Training aussetzen, der hat keine richtige Vorbereitung machen können. Und das Ganze hat sich natürlich dann auch auf seine Vorbereitung ausgewirkt. Er hat eine herbe Niederlage einstecken müssen gegen Pavle Marinkov, der normalerweise halt ein australischer Junior ist und wurde von dem so richtig vorgeführt. Von daher würde ich wirklich hier aufpassen. Ich würde nichts Richtung Nardi spielen. Habe auch echt überlegt, ob ich irgendwas nicht in Richtung Mastrelli machen soll, aber der Italiener ist halt auch eher auf Sandplatz zu Hause und ja, hat auf Hardcourt jetzt nicht unbedingt die großen Waffen, aber ich denke, er wird Nardi gut kennen. Die werden Bros sein, die werden zusammen trainiert haben. Könnte mir halt vorstellen, dass es hier dann doch so einen kleinen Upset geben könnte, einfach weil Maestrelli genau weiß, dass Nardi nicht bei 100% Fitness ist und auch vielleicht genau weiß, worauf er achten muss und was er anspielen muss. Sweeney war eine Überlegung von uns als australischer Youngster, dass wir ihn gegen Gigante anspielen, aber Gigante hat uns sehr positiv in Canberra überrascht. Der hat die ganzen jungen Australier dann nämlich alle nacheinander besiegt und Sweeney hat jetzt doch in diesem Jahr einige herbe Niederlagen einstecken müssen. Ich weiß nicht, ob er nicht ganz fit ist, aber irgendwas scheint zu sein. Und auch wenn er in den letzten Jahren in der Australian Open Quali immer überzeugt hatte, hat uns seine Quote jetzt nicht unbedingt dazu gerissen, irgendwas auf ihn zu probieren. Also die Dreierquote, die ist fair, die ist okay. Für eine Viererquote hätten wir vielleicht irgendwas mit einem Plus-Handicap gemacht. Aber so gut wie die Gigante drauf gewesen ist in der letzten Woche, möchten wir da nicht zwanghaft einfach blind was auf einen jungen Australier setzen, einfach nur weil er ein junger Australier ist. Also muss man schon so ein bisschen differenzieren. Und deswegen haben wir uns im Endeffekt gegen Sweeney entschieden. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass er das enger halten kann, aber dafür gab es halt keine interessanten Odds. Bei Delore gegen Lee Tu haben wir beide sofort overgeschrien. Beide besitzen einen guten Serve, beide haben nicht so das gute Return-Game. Lee Tu Sieg war auch noch in Überlegung, aber ja, Delore ist halt auch ein Spieler, der einen sehr guten Aufschlag hat, der oft auch in lange Dreisetter geht. Lee Tu genauso, beide inkonstant. Viele Tiebreaks in den Matches von beiden. Also wir gehen irgendwie davon aus, dass es halt irgendwie das perfekte Over 22,5 Match wird. Und deswegen haben wir es auch einfach gepostet. Auch wenn es gegen unsere Regel ist, wahrscheinlich wird uns auch so genau das auf die Füße fallen, das Match wird unter 22,5 Spiele beinhalten. Aber nee, dieses ganze Matchup schreit irgendwie danach, weil Delore-Matches irgendwie auch gefühlt immer über Tiebreaks und drei Sätze gehen. Und warum wir Bergs nicht angespielt haben, obwohl er eigentlich gegen Kolar auf diesen schnellen australischen Courts vorne sein sollte, er scheint immer noch so ein bisschen Probleme mit seinem Handgelenk zu haben, hat in der Vorbereitung überhaupt nicht überzeugt, hat eine herbe Niederlage eingesteckt. Und von daher wissen wir einfach nicht, wie seine Fitness ist. Er hat ja schon seit Sommer so ein bisschen mit seinem Handgelenk laboriert, konnte die Rückhand nicht mehr richtig spielen, hat viel gesliced. Und es ist natürlich für einen Spieler seiner Klasse überhaupt nicht gut. Und ja, und auch wo Kolar eigentlich nur auf Sand zu Hause ist und auf Hardcourt gar nichts mit seiner Spielweise zu melden hat, da er normalerweise viel zu passiv ist und keine Waffen hat, ja, ist natürlich gegen einen angeschlagenen Bergs könnte sogar Kolar was holen. Von daher haben wir auch die Finger von diesem Match gelassen und würden euch das auch raten. Es geht ins 14. Segment und damit dem Ende des unteren Draws entgegen. Und im ersten Spiel trifft Molchan auf Brouwer. Lefty gegen Lefty, sehr interessantes Duell, weil Brouwer eigentlich eher auf Hardcore zurechtkommt und Molchan eher der Sandplatzgrinder ist. Natürlich hat Molchan die generell größere spielerische Qualität, im Gegensatz zu einem Brouwer, der halt viel auf Serve, Vorhand und seinen Lefty-Angles sein Spiel basiert und aufbaut. Aber Molchan hat zuletzt auf Hardcore überhaupt keine guten Ergebnisse gezeichnet. Deswegen hatte ich sehr kurz überlegt, ob wir hier nicht was in Richtung Brouwer machen wollen, aber der Niederländer ist halt ja doch schon ein sehr limitierter Spieler. Und das wäre jetzt so ein bisschen geforst gewesen. Was ich auf jeden Fall nicht tun würde, ist auf Molchan zu setzen. Dafür ist er auf Hardcourt einfach in den letzten Wochen und Monaten zu schwach unterwegs gewesen, dass man ihm da irgendwie vertrauen könnte. Er hat das Spiel, er kann sein Spiel anpassen, aber irgendwie hat es die letzten Monate nicht so wirklich geklappt. Und ja, mich würde hier kein Ergebnis wundern und für die Quoten haben wir uns überlegt, dass wir uns halt von diesem Match fernhalten. Wovon wir uns nicht fernhalten, ist von John Millman, der gegen Giannessi hier sein Auftaktmatch bestreitet. Ich finde es ein Skandal, dass die Veranstalter des Turniers ihm keine Wildcard für den Main Draw des Turniers bei Australian Open gegeben haben. Stattdessen kriegt Mark Pollmans eine Wildcard. Tut mir leid, aber der hat auch seit Jahren nicht wirklich was gezeigt. Außer, dass man immer in der ersten Runde für einen Fünf-Setter wetten kann, hat er bislang ja noch nie was gerissen. Und wer erinnert sich von euch nicht an dieses geile Match von Millman gegen Federer, wo er erst damals 2020, glaube ich, im fünften Satz verloren hat gegen Federer. Unglaublich brutales Spiel abgeliefert hat. Und so jemand, der beendet seine Karriere offiziell nach diesem Turnier und bekommt mit einem Protected Ranking seinen Eintritt in den Quali-Draw. Frechheit für mich. Ich denke, er wird hochmotiviert sein, trainiert seit einigen Wochen schon vor Ort auf den Courts, hat seine Saison nach den US Open schon beendet, ist nach Australien geflogen, hat sich vorbereitet. Und ich wette, er wird es den Leuten zeigen wollen und den Veranstaltern, dass sie ihm da einen sehr, sehr großen Fehler begangen haben, ihm keine Wildcard zu geben. Für seine Leistung fürs australische Tennis eigentlich wirklich eine Frechheit. Und deswegen gehen wir davon aus, dass er Giannessi auf jeden Fall besiegen wird. Italiener ist ein Claycourter, hat auf Sand mehr Chancen als auf Hardcourt, hat nicht die Spielanlage für schnelle Hardcourts. Von daher sollte das eigentlich einen guten Auftakterfolg für Millman geben. Winter ist unser Außenseiter gegen Agamenone. Agamenone hat sich auch noch nicht mal die Mühe gemacht, auf Hardcourt vorzubereiten. Ebenfalls ein argentinischer Claycourter bzw. italienischer, der hat auf jeden Fall beide Staatsbürgerschaften. Weiß auch ganz genau, dass er auf Sand am besten spielt. Hardcourt ist überhaupt nicht seins und Winter hat mich auch positiv überrascht mit seinen Wildcards zuletzt. Und deswegen gehen wir halt auch wieder auf einen Erfolg von ihm im ersten Satz, auch wenn die Quote natürlich etwas höher hätte sein können. Aber die Buchmacher sind auch nicht völlig deppert. Winter hat gute Leistungen gezeigt zuletzt und hat auch bessere Leute als einen Agamenone geschlagen. Und von daher, zusammen mit seiner Vorbereitung auf den Courts, ist auch seit Wochen schon in Australien, bereitet sich vor. Sollte er für uns gerade im ersten Satz den Vorteil gegenüber Agamenone haben, der noch nicht ein einziges Hardcore-Turnier in der Vorbereitung bestritten hat. Das letzte Match in diesem Segment ist Blancaneau gegen Nagal. Schwierig zu tippen. Nagal ist normalerweise überhaupt nicht auf Hardcourts zu Hause. Oppose ich auch immer sehr gerne. Aber interessanterweise hat er die letzten Wochen da echt super gut drauf gespielt. War plötzlich in Helsinki im Finale. Er hat Ruusuvuori geschlagen. Okay, der war verletzt, aber hat einen Mensik geschlagen, Dennis Novak geschlagen, einen Travaglia geschlagen, Satz gegen Mutet gewonnen. Ich weiß nicht, was mit Nagal los war, aber Nagal hat einfach in Helsinki komplett alles auf den Kopf gestellt, was ich bislang von ihm auf Hardcourts gehalten habe. Hat auch jetzt zum Auftakt einen Satz gegen Vavasori gewonnen, den ich gut finde. Und von daher sehe ich ihn schon auch gegen Blancaneau konkurrenzfähig, auch wenn Blancaneau ein super Spieler ist, der auch auf Hardcourt zurechtkommt. Der Franzose hat jetzt schon einige Male hier auch an der Quali teilgenommen, hat sich bislang leider noch nie qualifizieren können. Gut, hatte auch die Quali Goats, Poimans und Trungeliti in den letzten Jahren, aber hat mich jetzt zum Beispiel auch bei seinem Auftaktmatch in Noumea gegen Pern nicht wirklich überzeugt. Von daher, interessanterweise, eigentlich hätte ich Nagal auf Hardcourt opposed, muss ich jetzt und bei diesem Match sagen, unter den Voraussetzungen, dass ich die Quotierung der Buchmacher verstehen kann und da gar nichts einzuwenden habe. Wenn ich mich entscheiden müsste, wer in diesem Segment weiterkommt, wäre mein Tipp einfach Millman, weil ich mir denke, der gehört in den Main Draw und der muss in den Main Draw. Im vorletzten und 15. Segment des Draws haben wir einige Wetten von uns. Deswegen steige ich mal direkt ein mit dem ersten Match, wo wir keine Wette drauf haben. Und zwar ist es Juan Manuel Cerúndolo gegen Admane. Admane hatten wir uns wirklich überlegt anzuspielen, weil er einfach Ende des Jahres in Asien und auch bei den Überseeturnieren super Leistung auf Challenger-Ebene gezeigt hat. Ist ein Lefty, hat einen brutal starken Serve. Ist aber auch ein kleiner Heißsporn und regt sich gerne auf und raged dann gerne. Was hingegen so einen Grinder wie Cerúndolo eventuell zum Nachteil reichen würde. Also Cerúndolo ist natürlich kein Spieler, der auf Hardcourt klarkommt. Guckt euch die Statistiken an rein, dann denkt ihr euch, mein Gott, warum opposen die den denn nicht? Aber ihr müsst wissen, Cerúndolo ist auch ein sehr geduldiger Spieler, baut sein Spiel auf, nutzt seine Winkel. Ja, intelligent, ist ein sehr defensiv starker Spieler. Und ich könnte mir halt irgendwie vorstellen, dass Admane sich gegen den, weil es auch seine erste Quali ist, Cerúndolo hat ja schon mal gespielt, dass er sich gegen den so ein bisschen ins Nirvana bashen kann und zu unzähligen Fehlern zwingen lässt, die eigentlich nicht nötig sind. Von daher haben wir uns überlegt, für die kleine Quote, hier könnte eine kleine Falle liegen. Wir spielen Admane nicht als kleinen Favoriten in diesem Matchup an. Weil Cerúndolo, ja, sich dann doch immer irgendwie schafft, Matches zu gewinnen und aus Situationen zu befreien, aus denen er sich eigentlich nicht befreien sollte. Matschenko haben wir auch ganz knapp gegen Fatic aussortiert, weil die Quote so schnell gesunken ist. Wir sehen natürlich den Ukrainer, sehen wir vorne gegen Fatic. Der Bosnier ist eigentlich auch nur auf Sandplatz zu Hause, hat auch wirklich geschafft, sich fast nur mit Sandplatzturnieren für in diese Ranglistenposition zu spielen und sich für den Quali des Grand Slams zu qualifizieren. Aber eigentlich ist Matschenko auf schnellen Courts. Zuletzt eher Indoors als Outdoors, aber normalerweise hat er einfach die bessere Spielanlage mit seinem Flat Hitting. Kommt aber auch in die Jahre. Ne? Ich glaube, Matschenko schon 36, 37, von Jahr zu Jahr wird schwächer. Challenger-Ebene dominiert er auch nicht mehr. Wie gesagt, eher noch die Indoor-Turniere. Und von daher, Fatic hat einen guten Aufschlag und für so kleine Quoten wollten wir uns da nicht in irgendwelche Risiken bringen. Aber natürlich sehen wir Matschenko vorne und hoffen, dass er sich dann nochmal bei den Australian Open von der guten Seite zeigen kann, nochmal einen kleinen Run starten kann. Belucci haben wir gegen Kovalik gepickt. Kovalik hasst Hardcourts. Kovalik kommt überhaupt nicht drauf klar. Hat sich auch nicht mal die Mühe gemacht, irgendwelche Vorbereitungsturniere auf diesem Belag zu spielen, weil er einfach ganz genau weiß, er wird jedes Mal in der ersten Runde der Quali schon getrasht. Der Slowake konzentriert sich auf den Sandplatz, hat es auch in den letzten Jahren enorm abgebaut, ist auch kein mega gefährlicher Spieler mehr. Und ja, Belucci hat zwar aufgegeben im letzten Match, da braucht ihr euch aber keine Sorgen machen. Ich habe bei italienischen Journalisten bei Twitter rausgefunden, dass es nur Krämpfe waren, es war eine Vorsichtsmaßnahme. Und er sagt halt, okay, die Matchpraxis für drei enge Sätze fehlt ihm eventuell noch, aber wir gehen halt einfach davon aus, dass Belucci gegen Kovalik in zwei Sets sogar eine klare Kiste machen wird. Von daher haben wir ihn hier angespielt. Vielleicht achtet ihr drauf, wenn ihr da irgendwie live dabei seid und es geht vielleicht in ein enges körperliches Dreisatzmatch, dass man dann vielleicht dann doch noch überlegt, da was anderes zu machen, um sein Geld eventuell rauszuholen. Aber bewusst haben wir uns trotzdem für Belucci entschieden, auch wenn er im letzten Match aufgegeben hatte. Nava haben wir auch gegen Gadere gepickt, weil für uns Nava einfach der bessere Hardcore-Spieler ist. Die Quoten waren eigentlich richtig gut mit einer 1,65, den wir erst bei Pinnacle bekommen haben. Interessanterweise ist das bei mir auch noch nicht storniert. Also diese Wette läuft immer noch mit diesen Fail-Odds, wo noch von 5 Gewinnsätzen ausgegangen ist. Aber Daderi sollte eigentlich als Sandplatzspieler nicht die Mittel haben, um hier großartig mitzuhalten. Vielleicht hält er ein, zwei Sätze eng, weil Nava auch nicht der konstanteste ist. Aber ja, Nava hat genau die Spielanlage für diese Courts, ist wieder hyped und eigentlich müsste er sich gegen Daderi durchsetzen. Und ich denke, dass in diesem Viertel, was relativ offen ist, ja, wenn Belucci die Spiele kurz hält und sich nicht in körperliche Schlachten verwickeln lässt, denke ich schon, dass Belucci hier die größten Skills haben könnte, weiterzukommen. Kommen wir zum letzten Segment und den letzten 8 Spielern des Draws. Und hier gibt es sehr interessante, aber auch, ja, schwer einschätzbare Matches. Zum einen geht es los mit Tirante gegen Kopejans. Beide eher auf Sandplatz zu Hause. Tirante hat aber einen super guten Aufschlag und eine starke Vorhand, die auch schon mal bewiesen hat, dass er die auch auf Hardcourts sehr gut transferieren und umsetzen kann. Auch bei US Open hat er mir ganz gut gefallen. Von daher sehe ich ihn schon so ein bisschen leicht vorne gegen Koppejans, der dann doch eher auf Sandplatz zu Hause ist. Aber Koppejans hatte hier auch schon ein, zwei Runs, die total aus dem Nichts kamen in der Quali die letzten Jahre. Dass ich hier ein bisschen vorsichtig bin, auf den jungen Argentinier zu gehen. Da finde ich die Quoten schon ganz gut gesetzt. Wenn der Tirante Außenseiter gewesen wäre, hätte ich eventuell was gemacht. Aber so muss ich sagen, okay, hier gibt es kein Value und wir lassen uns hier nicht in irgendwas reinzwingen, wo man nicht unbedingt was spielen muss. Wittan gegen Vavasori klingt auf den ersten Blick eigentlich nach einem Overmatch, wobei Wittan für mich bislang eher noch auf Indoor Courts die besten Leistungen gezeigt hat in seiner Karriere und auf Outdoor mich bislang noch nicht so überzeugt hat. Vavasori zuletzt aber auch eher so ein bisschen schwächer unterwegs gewesen und ja, in so einem aufschlagbasierten Duell wie diesem kann es halt in alle Richtungen gehen. Standardwette wäre halt das Over, aber sind die Lines auch relativ hoch. Ich hatte kurz mit Vavasori als Außenseiter geliebäugelt, aber dafür war mir jetzt seine Leistung in den Vorbereitungsturnieren in Australien nicht gut genug. Und ich sehe hier ein sehr ausgeglichenes Spiel, was wahrscheinlich durch einige Details entscheidend ablaufen wird. Wu gegen Walkusch ist auch so ein Match, wo ich überhaupt nicht weiß, was man tippen sollte. Sind für mich auch zwei Spiele auf einem Niveau, beide nicht wirklich vorbereitet. Wu war im letzten Jahr öfters mal verletzt, auch ein Walkusch ist immer verletzungsanfällig. Von daher haben wir das auch zack aussortiert bei der Anzahl der Matches. Ja, und Komesana hätten wir eigentlich, glaube ich, beide für eine 1,9-Quote, womit er als erstes rausgekommen ist, angespielt, weil der hat uns sehr positiv überrascht gegen Li Tu. Und Shimizu war die letzten Monate wirklich nicht gut drauf und ist eigentlich auch eher so auf ITF-Niveau. Vielleicht kann man hier live nochmal ein bisschen was mehr mitnehmen, je nachdem, wann die Matches alle laufen und angesetzt sind. Komesana würden wir auf jeden Fall für eine 50-50-Odd sofort wieder picken, aber leider ist das schon sehr, sehr gedroppt. Ja, und ich denke, in diesem Viertel, wer sich hier durchsetzen könnte. Könnte mir halt vorstellen, dass der Sieger aus dem Match Virtan Vavasori sehr weit kommt, aber ansonsten sehe ich halt auch einen Tirante, sollte er sich gegen Koppejans durchsetzen, hier auch vorne. Ja, das war's. Sind wir einmal durch, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr könnt hier ein bisschen was mitnehmen, vielleicht mein Gequatsche zu euren eigenen Ideen nochmal umwandeln und ich wünsche euch eine sehr erfolgreiche Wettnacht und ja, vielleicht hören wir uns ja im Laufe dieses Turniers nochmal. Ciao!
How you know, man? How you know, man?